Also ich muss schon sagen, auch für mich ist das jetzt eine spannende Zeit mit ganz vielen neuen Erfahrungen. Man kann also gar nicht alt genug werden, um immer wieder neue Erfahrungen zu machen. Und es ist die erste Erfahrung dieser Art in meinem Leben, dass ich heute eine Predigt habe, die eben per Internet zu euch kommt. Ich freue mich über jeden von euch, der da ist, der sich Zeit nimmt. Wir haben ja wirklich eine besondere Gelegenheit, eben auch zuhören zu können. Und wir dürfen uns heute Morgen berühren lassen und anstecken lassen von unserem großen, lebendigen Gott. Die Predigt, die ich heute halten werde, der habe ich den Titel gegeben, Ansteckende Gesundheit. Und ich möchte uns dazu einen Bibeltext aus Matthäus 14 lesen, drei Verse, Vers 34 bis 36 nach der neuen Genfer Übersetzung.
Warte ruhig einen Moment, bis die Leute das aufgeschlagen haben. Ja. Ich habe bis Donnerstag die Erfahrung gemacht, dass Matthäus 14.
Matthäus 14, die Verse 34 bis 36, allerdings nach der neuen Genfer Übersetzung. Sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genezareth an. Die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und benachrichtigten die ganze umliegende Gegend. Daraufhin brachte man alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Zunächst einmal muss ich sagen, natürlich glaube ich diesem Bericht. Aber ich versetze mich mal auch in jemanden, der sich vielleicht in der Bibel nicht so auskennt. Und dann habe ich mich gefragt, berichtet der Evangelist Matthäus uns hier vielleicht ein Märchen? Ist das eher so eine Wunschvorstellung? Menschen, die krank waren, gingen hin zu Jesus, wurden zu Jesus gebracht und erlebten unter seiner Anrührung, dass sie alle gesund wurden. Also ich muss schon sagen, dazu gehört Glaube. Um diese oder auch viele anderen Berichte in der Bibel von göttlicher Heilung nicht einfach irgendwo abzutun. Denn das passt wirklich nicht in unsere Ich-glaube-nur-was-ich-sehe-Mentalität hinein. Und ich bin mir bewusst, dass dieser fast märchenhaft wirkende Bericht geradezu gefährlich sein kann in einer Situation wie der unseren heute, wo Menschen am laufenden Band sterben, wenn wir beispielsweise die Berichte von Italien jetzt gestern noch gesehen haben, wo fieberhaft nach einem Impf- und Heilmittel gegen den Coronavirus geforscht wird. Klingt es da nicht frömmelnd naiv, mit Jesus zu kommen, mit frommen Geschichten Hoffnungen zu machen, wo doch im Moment so vieles eher hoffnungslos aussieht? Also in der Tat, es geht nicht in einer angstbesetzten Zeit, ich sage das mal so sektiererisch, enthusiastisch mit frommen Megalösungen zu ködern. Glaube an Jesus und du bist rundum geschützt, bete zu ihm und du wirst auf jeden Fall das Wunder erleben und gesund bleiben oder werden. Aber das, was angebracht ist und im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist, das ist, dass wir unsere Blickrichtung dorthin ausrichten, wo tatsächlich Hoffnung ist. Und als Christen glauben wir doch mit Überzeugung daran, dass Jesus dieser Hoffnungsblickpunkt ist. Dass er ein Gott ist, der gesund machen und heilen will, wo wir Gesundheit und Heil brauchen. Ein Junge lag mit einer fiebrigen Erkältung im Bett und seine Mutter, die brachte ihm etwas zu essen, eine Scheibe Brot. Aber er war so appetitlos, dass er nur einmal abbiss. Sein kleiner Bruder neben ihm, der hatte allerdings einen gesunden Appetit und wollte gerade von diesem Brot abbeißen, als die Mutter ihm zurief, tu das nicht, nachher steckst du dich an und wirst auch noch krank. Der kleine Bruder überlegte eine kleine Weile und fragte dann, du Mutti, wenn ein Kranker vom Brot eines Gesunden abbeißt, wird er dann wieder gesund? Das wäre es. Eine ansteckende Gesundheit. Ansteckende Krankheiten gibt es ja leider mehr als genug. Ich habe gestern noch beim Einkaufen bemerkt, dass ich plötzlich aufgrund der hohen Coronavirus-Ansteckungsgefahr ziemlich sensibel geworden bin. Abstand halten, möglichst keinen Kontakt zu jemandem Ansteckungsgefahr. Und ich gehöre ja auch bereits aufgrund meines Alters zu den besonders Gefährdeten. Aber das betrifft nur diese augenblickliche Situation in einer ganz neuartigen Erfahrung mit einem unsichtbaren Krankheitserreger. Die wirkliche Lage aber ist, dass der Mensch an sich unter sehr vielen Variationen von ansteckenden Krankheiten leidet. Und das eben nicht nur in körperlicher Hinsicht, sondern auch an Krankheiten, die seine Seele, seinen Geist, sein gesamtes Menschsein ausmacht. Wie eine Pandemie erstreckt sich zum Beispiel ein Netz von Krieg und Gewalt über die ganze Menschheit. Eine Pandemie von Suchtverhalten und ungestillter Gier nach Macht und Wohlstand, und unübersehbar begegnen wir auch der Krankheit von Hass und Lieblosigkeit und Egoismus. Ansteckende Gesundheit, das wäre genau das Mittel, das wir grundsätzlich alle bräuchten. Und wisst ihr, genau das können und sollen wir haben. Der biblische Text hier zielt in diese Richtung, auch wenn es in dieser Beschreibung zunächst einmal vorrangig vor allem um körperliche Heilung ging, eröffnet uns die Bibel insgesamt mit ihrem Zeugnis von dem großen Arzt Jesus ein weit größeres Spektrum des Heilwerdens. Es ist schon einige Jahre her, dass eine christliche Organisation zu besonderen Veranstaltungen einlud, und zwar mit großen Plakaten, auf denen zu lesen war: Woche der Heilung, Evangelisation mit Zeichen und Wundern. Ich weiß noch, dass ich damals ziemlich erregt gewesen bin. Wie können Menschen solche Versprechungen machen? Woche der Heilung. Werden nicht viele, die vielleicht tatsächlich zu dieser Veranstaltung gehen mit Hoffnung und dann erleben, dass es nicht passiert, sich enttäuscht abwenden? Ich muss zugeben, ich stehe solchen grenzwertigen Versuchen, Menschen für den Glauben an Jesus Christus zu interessieren oder zu gewinnen, sehr skeptisch gegenüber. Und doch geht es im Kern tatsächlich um nichts anderes bei Jesus als um Heilung. Denn das ist ja das große christliche Angebot, das sich von allen säkulären Angeboten deutlich unterscheidet. Heilwerden. Heilwerden von seinem kranken Herzen, von seiner Sucht, von seiner Schuld, von seiner inneren Zerrissenheit. Heilwerden an seinem ganzen Menschen, an Körper, Seele und Geist. Heilwerden in seiner zerbrochenen Beziehung zu Gott. In Matthäus 14, Vers 14 lesen wir: Und Jesus sah die große Menschenmenge und sie jammerte ihn und er heilte sie alle. Jesus lässt sich die Not der Menschen zu Herzen gehen und begegnet ihnen mit Barmherzigkeit und Heilung. In Markus Evangelium gibt es noch eine andere Aussage. In Kapitel 2, Vers 10 und 11 wird dann deutlich, dass Jesus Heilung sogar mit Sündenvergebung verbindet. Und in dem Bericht von der Ehebrecherin im Johannesevangelium in Kapitel 2, die Verse 10 bis 11, erkennen wir, dass Gottes Errettung aus Not zugleich auch seine Einladung zur Umkehr ist. Jesus geht es immer um ein ganzheitliches Heilwerden und nicht nur um eine Verbesserung unserer Lebensqualität und körperlichem Wohlbefinden. Und ich glaube, nichts hat unsere Zeit wie auch jede andere Zeit vorher schon nötiger gehabt, als von dieser Zuversicht zu wissen, dass Heilung möglich ist. Und das ist das Angebot, das wir Christen haben, auf den hinzuweisen, der tatsächlich heilen kann und will und uns mit seiner Gesundheit anstecken will. Jesus Christus, er, der gesagt hat, nicht die Gesunden benötigen einen Arzt, sondern die krank sind. Er, der uns zuruft: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, krank seid. Ich will euch Ruhe schenken für eure Seelen. Vielleicht suchst du ja auch schon lange nach Hilfe für deine Probleme. Für Krankheit, die zwar diesen Namen nicht trägt und doch dein Herz oder dein Gewissen oder deinen inneren Menschen längst krank gemacht hat. Und vielleicht schreit deine Seele sogar schon lange danach, gesund und frei zu sein, um endlich leben zu können, ohne den ganzen Druck von Schuld und Friedlosigkeit. Was es auch sein mag, es gibt dafür tatsächlich ein Heilmittel, und das ist Jesus, der Mann, der diese ansteckende Gesundheit hat. Jesus, der ja gerade wegen unserer Krankheiten, unseres Krankseins in unsere Welt hineingekommen ist, um sie auf sich und damit von uns zu nehmen. Ich meine, das ist hoffnungsvolle Nachricht in einem Meer von desillusionierenden und angstmachenden Nachrichten, die uns ja beinahe stündlich erreichen und auch erregen. Und genau dahin führt uns der Bibeltext in Matthäus 14 in die Verse 34 bis 36, den ich schon gelesen hatte. Alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Ansteckende Gesundheit erfordert einige konkrete Schritte. Und das fängt damit an, und das ist eigentlich meine erste Hauptaussage in dieser Predigt, dass wir uns auf den Weg zu Jesus machen, zu Jesus hingehen. Wir können Jesus ja nicht berühren, wenn wir auf Distanz zu ihm sind. Zu Jesus gehen, um ihn zu berühren, das drückt auch bereits unsere Geisteshaltung aus. Wir ändern unsere Wegrichtung, wir trauen ihm Hilfe zu, wir gehen auf ihn zu ihm hin. Vielleicht haben wir schon anderweitig oft Vertrauen in Menschen und Methoden investiert, um Hilfe und Freiheit zu bekommen. Und vielleicht sind wir schon mehr als einmal ernüchtert worden, wenn wir feststellen mussten, dass es nicht unser Anliegen, nicht unser Bedürfnis, nicht unsere Not gewesen ist, die interessiert hat, sondern ob wir Gewinn abwerfen, ob bei uns noch etwas zu holen ist. Zu Jesus gehen mag für viele heute überhaupt nicht akzeptabel zu sein, weil man ihn ja gar nicht mehr kennt und deshalb auch gar nicht mehr weiß, warum man ihm denn vertrauen sollte oder weil Jesus einfach scheinbar nicht mehr hineinpasst in unsere Zeit. Aber wenn du Jesus kennst, wenn du von ihm gehört hast, wenn du ihm bereits ein Grundvertrauen entgegenbringst, dann lohnt sich der volle Schritt in das Vertrauen zu ihm. Es ist kein größeres Wagnis, auf Jesus hinzuzugehen, als im Nebel vieler anderer Hilfsangebote herumzustochern, die sich auch noch teuer bezahlen lassen. Zu Jesus gehen, das führt uns immer in die Erfahrung, dass er zu seinem Wort steht und unser Vertrauen sogar noch belohnen will. Bei ihm sind wir am richtigen Platz mit allem, was uns bewegt, was uns krank gemacht hat. Das Zeugnis des Neuen Testaments ist, dass wir bei Jesus alles auspacken dürfen, alles ablegen dürfen, was uns beschwert. Dass wir mit unserer Schwachheit und Hilflosigkeit kommen können, dass wir anklopfen, jammern und sogar klagen dürfen. Er hat versprochen, wer zu mir kommt, wer auch immer, den werde ich nicht hinausweisen. Johannes 6, Vers 37. Jesus berühren zieht diese Erfahrung nach sich, dass wir ihn immer als unseren Seelsorger kennenlernen werden, als den, der sich um uns sorgt, der sich für uns interessiert, dem wir wichtig sind, der uns in unserer Sehnsucht genauso kennt wie in unserer Schuldhaftigkeit. Und wisst ihr, je länger ich ihn kenne, umso mehr versetzt mich das in Erstaunen, was zum Beispiel der Bibelvers in Lukas 19, Vers 10 so auf den Punkt bringt. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das heißt ja nichts anderes als der, der das vollkommene Wesen überhaupt ist, der von sich sagen kann, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gehören, dass der sich zu den Kranken hingezogen fühlt, dass der Mühselige und Beladene und Schuldige bevorzugt aufsucht, Lügner und Verbrecher, Süchtige und Ungläubige, Zweifler und Zerbrochene. Alle, von denen er weiß, auch wenn sie selbst es nicht wissen oder wissen wollen, dass sie Heilung brauchen. Die sucht er. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Die Hauptaussage, eine zweite Hauptaussage: Nein, nicht alle, die an einer unheilbaren Krankheit leiden oder an ein anderes körperliches Gebrechen haben, erleben immer auch eine körperliche Heilung. So haben wir zum Beispiel hier in unserer Gemeinde gerade in den letzten Jahren lange und viel für einige gebetet. Ich denke da auch an den jungen Mann Albert Ruder, der viele Operationen hat über sich ergehen lassen. Und wir beten immer noch und stehen in diesem Prozess, und für andere zu beten. Aaron und ich haben es gerade noch getan, auch und auch für Sonja Bittner gebetet, die gerade noch in diesem Prozess ja, des Wartens auf Heilung steht. Heilung, die ausbleibt, unterliegt der Weisheit Gottes und fordert umso mehr Vertrauen auf ihn heraus. Andererseits aber erweist sich eben auch manche Heilung in der Tat als ein Wunder seines Eingreifens und Erbarmens. Alle aber, Geheilte und Hoffende, erleben auf jeden Fall, dass sie niemals ohne Hoffnung und Frieden von Jesus weggehen müssen, wenn sie ihn im Gebet oder im Glauben berührt haben. Ich kannte eine Frau, es ist schon lange her, die ich einmal besucht habe. Sie lag in einem Pflegeheim und war zu dem Zeitpunkt damals schon 20 Jahre lang gelähmt, und zwar am ganzen Körper bis zum Hals. Und als ich war dort mit einer Jugendgruppe und wir besuchten sie, wir wollten sie ermutigen und erlebten dann, dass diese Frau uns ermutigte. Als wir sie ansahen, hatte sie solch eine Ausstrahlung, dass ich sie nachher, als die jungen Leute schon aus der Tür waren, noch einmal fragte: Sag mal, woher nimmst du so viel Mut und Zuversicht? Und dann antwortete sie mir, indem sie zur Wand blickte, wo ein Abreißkalender hing, und dann sagte sie: Jeden Tag reißen sie mir hier ein Blatt ab und davon lebe ich. Das war ihre Möglichkeit, Jesus zu berühren. Und sie erlebte dabei seine ansteckende Gesundheit, die uns alle sehr beeindruckte. Auch eine andere Frau erlebte das, von der Evangelist Matthäus im 9. Kapitel berichtet, dass sie schon 12 Jahre an schlimmen Blutungen litt. Alles hatte sie versucht, um gesund zu werden. Ihr ganzes Geld eingesetzt bei Ärzten und nichts hatte geholfen. Und dann hörte sie von Jesus und setzte ihr ganzes Vertrauen in ihn. Und sie kannte nur dieses Ziel: Wenn ich ihn nur berühren kann. Und sie berührte ihn. Und Jesus entlässt sie getröstet und gesund mit dem Lob: Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Anders und doch wiederum ganz ähnlich erlebte das auch einer der Jesus-Nachfolger mit Namen Simon Petrus. Äußerlich zwar gesund aussehend, stelle ich mir jedenfalls vor, innerlich aber höchstwahrscheinlich von schwerer Krankheit gekennzeichnet. Von Krankheit mit dem Namen Versagen und Schuld. Und dann macht dieser Mann, der Jesus doch leidenschaftlich Treue geschworen und ihn dann auf schmähliche Weise verraten hatte, die Erfahrung, dass man bei Jesus auch die größte Schuld loswerden und wieder Frieden finden kann. Ja, dass er sogar aus einem Versager einen Fels der Gemeinde macht. Wie ist das in deinem Leben mit Versagen? Kennst du das auch, dass man ein gutes, sauberes Leben führen will und es einfach immer wieder nicht schafft? Dass man Jesus vielleicht ja vieles aufrichtig verspricht und dennoch scheitert? Niederlagen und Heuchelei, sind das wirklich nur seltene Begleiterscheinungen ganz besonders schwacher Christen, die vielleicht nur ganz wenig von der Kraft des Heiligen Geistes mitbekommen haben? Ich muss leider sagen, dass ich das auch kenne und auch diese innere Zerrissenheit, die daraus resultiert. Aber so wie Petrus, so ist es auch meine persönliche Erfahrung, wer Jesus berührt oder von ihm berührt wird, dessen Leben und dessen Glaube und dessen Christsein wird neu. Erfährt seine heilende Seelsorge und ansteckende Gesundheit, und zwar vollständig. Nirgendwo ist jemals jemand von Jesus wieder mit Sünde fortgegangen, wenn er aufrichtig zu ihm gekommen ist, um sie bei ihm zu lassen. Jedem, der zu ihm kam, gab und gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu werden. Und das heißt, Menschen werden innerlich gesund bei Jesus, indem sie bei ihm Vergebung und Annahme und Geliebtsein erfahren. Ansteckende Gesundheit hat ihre kraftvollste Ursache in der Erfahrung: Ich bin von Gott geliebt, ich stehe unter seinem Schutz, ich bin von ihm gewollt und ich bin für seine Ehre bestimmt. Die Frage ist, und das ist meine dritte Hauptaussage in dieser Predigt: Willst du gesund werden? Wollen wir eigentlich gesund sein? Eigentlich müsste diese Frage, die Jesus ja einmal tatsächlich auch einem Kranken gestellt hatte, überflüssig sein. Wer will denn nicht gesund werden? Und doch ist sie berechtigt. Denn mancher hat sein Kranksein auch liebgewonnen. Erfährt dadurch Zuwendung und Unterstützung. Vollständig gesund werden bei Jesus erfordert deshalb nicht selten, dass wir manche Krücken wegwerfen müssen. Dass wir bereit sein müssen, Altes, woran wir uns schon vielleicht schon lange gewöhnt hatten, loszulassen. Vertrauen auf Jesus hat erst dann seinen Sinn, wenn es von ganzem Herzen geschieht und keinen äußerlichen Rückhalt mehr sucht. Jesus will, dass wir ganz heil werden, ein neues Herz, das von seinem Geist und von seinem Wesen erfüllt ist, dessen Liebe nicht mehr mit irgendetwas anderem geteilt wird. Paulus fasste das einmal in eines dieser geisterfüllten Worte: Ich lebe, aber jetzt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt noch lebe in diesem irdischen Körper, das lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und der sein Leben für mich dahingegeben hat. Ein wunderbares Bild für diese ganzheitliche Verbindung und Einheit mit Jesus. Da hing ein wunderschönes Ölgemälde im Esszimmer einer Familie schon seit Jahrzehnten. Man war überzeugt, dass es ein Original vom bekannten holländischen Maler Rubens war. Als in der Nachkriegszeit die Not sehr groß war, beschloss die Familie, das Bild zu verkaufen. Aber zuerst musste sein Wert ermittelt werden. Sie bestellten einen Fachmann, der das Bild sorgfältig untersuchte und ihnen dann mitteilte: Es tut mir leid, aber das Bild ist eine Fälschung. Natürlich waren sie sehr erschrocken. So etwas kann durchs Herz gehen. Denn wenn Gottes Kennerauge auch uns anschaut, was wird er da sehen in uns und über uns aussagen? Aber seht, das ist ja eben das Wunderbare dieses unseres Herrn. Er sucht ja gerade den Unvollkommenen, er sucht den Kranken, er sucht den Unechten, er sucht uns, um unser Leben, das einer Kopie gleicht, in ein Original zu verwandeln. Er will uns durch und durch echt machen. Die wohl bekanntesten Pastoren in der damaligen DDR waren Pfarrer Dr. Theo Lehmann und Pastor Jörg Svoboda. Der eine war Pfarrer in der evangelischen Landeskirche, der andere Pastor einer freien evangelischen Gemeinde. Und beide haben miteinander jahrelang unerschütterlich unter Stasi-Bespitzelung Jugendgottesdienste abgehalten mit sonntäglich bis zu 1000 Jugendlichen. Klares Evangelium. Gottesdienste auch mit vielen komponierten Liedern gewürzt, ja, die sie selber komponiert hatten. Und eins davon, das hat mich sehr, sehr tief beeindruckt und ist mir zum Gebet geworden. Ich möchte es uns gerne einmal vorlesen. Geh meiner Seele auf den Grund und mach mein krankes Herz gesund, damit ich wage und gewinn, dass ich vor dir wahrhaftig bin. Ich halte mich so lang für fromm, bis ich mir auf die Schliche komme. Ich spreche davon, ein Christ zu sein, kann sein, ich glaube an mich allein. Von deiner Ehre spreche ich viel. Vielleicht ist das ein falsches Spiel. In Wirklichkeit mache ich mich groß und mache mich langsam von dir los. Ich mache weiter das, was du hast, weil mir dein Wille oft nicht passt. Die Schuld verschließt mir meinen Mund und Trotz reibt mir die Seele wund. Ich mache mein Gewissen still, weil ich nicht auf dich hören will. Mein Eigenwille herrscht in mir. Allmählich trenne ich mich von dir. Mich selber halte ich für gut und Eigenlob liegt mir im Blut. Ich kreide meistens anderen an, was ich an mir nicht ausstehen kann. Ich kann nur ahnen, was du siehst, wenn du in meinem Herzen liest. Ich gebe zu, ich bin so weit, dich anzuflehen. Es wird höchste Zeit. Geh meiner Seele auf den Grund und mach mein krankes Herz gesund, damit ich wage und gewinn, dass ich vor dir wahrhaftig bin. Gesund werden bei Jesus, von ihm angerührt, das Original werden, das er schon immer in mir gesehen und gewollt hat. Ein neues Herz, ein neuer Geist, ein gesunder geistlicher Nachfolger Jesu. Wenn wir dazu ein Ja haben, dann führt uns das in die zwangsläufige Logik unseres Bibelverses und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Wir lesen diese zwangsläufige Logik oder wir können sie kennenlernen später in der Apostelgeschichte. Nämlich wohin das geführt hat, welche Auswirkungen das hatte. Nämlich, dass diejenigen, die bei Jesus Christus gesund geworden waren, selber zu solchen wurden, die Gesundheit verbreiteten. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das wurden sie. Und fortan war Jesus ihre Botschaft, das Evangelium, dieses Heilmachende. Und ihre Zielgruppen waren immer die, die den Gesundmacher nicht kannten oder hatten. Die in Irrtümern oder an andere Götter oder in Unglauben gefangen waren. Zu ihnen gingen sie, oft bereit dafür abgelehnt und verfolgt zu werden. Wer die Apostelgeschichte liest, erfährt die lebensgefährlichen Begleiterscheinungen des Missionsdienstes der Jünger Jesu eigentlich bis zum heutigen Tag. Da stellt sich schon die Frage, wofür taten sie das alles? Jesus war nicht mehr zu sehen. Die wenigen Jahre mit ihm hätten eine Episode aus der Vergangenheit ihres Lebens sein können. Was also trieb sie an, mit Begeisterung das Evangelium von Jesus in oft feindliche Gesinnungen hineinzutragen? Was war ihr Antrieb? Woher nahmen sie den Mut, der dazu nötig war? Was war die Mitte, von der sie mit Leib und Seele erfüllt gewesen sind? Es gibt eine ganz schlichte Antwort darauf. Sie waren nichts anderes als von Jesus berührte Menschen. Und berührt werden, das bedeutet auch, sie waren von Jesus ergriffen. Sie waren von ihm und von seiner Kraft verändert. Sie waren von ihm berufen und autorisiert. Und derselbe Blick, mit dem Jesus sie und auch uns angesehen hat und ansieht, dieser Blick der Liebe und des Erbarmens für Verlorene, den hatten jetzt auch sie. Ein Werk des Heiligen Geistes. Sie waren nun zu Menschen mit einer ansteckenden Gesundheit geworden. Denn wenn Jesus mit seinem Mund bezeugt und mit seinem Leben bezeugt, der bezeugt das Leben. Der ist nicht mehr von Angst besetzt, der ist nicht mehr in Unsicherheit gefangen, sondern der verbreitet Hoffnung und Zuversicht. Corona, das ist das Wort, das uns im Augenblick wie ein Gespenst verfolgt. Und während ich diese Predigt vorbereitete, es war Freitagnachmittag, auch gestern noch einige Zeit lang, da überstürzten sich die Corona-Meldungen. Ausgangsbeeinträchtigungen schon in zwei Bundesländern. Was wird morgen sein? Ich habe mich auch gefragt, werden wir denn überhaupt diese Predigt per Videobotschaft übermorgen, also heute noch, senden können? Draußen ist alles still und leise. Heute, ich bin noch nie so schnell von Mühlacker, dort wo ich wohne, hierher nach Pforzheim gekommen. Die Straßen waren frei, frei. Das könnte immer so sein. Aber irgendwo auch unheimlich. Und Angst ist spürbar geworden. Und nie habe ich so etwas in über 70 Lebensjahren erlebt. Beinahe alle sozialen Kontakte sind untersagt und eingeschränkt. Noch nicht einmal mit unseren Enkelkindern konnten wir gestern Geburtstag feiern. Und alles wartet beinahe atemlos auf das Ende dieser Krise. Was machen wir als Christen in dieser und mit dieser Situation? Ja, im Moment sind wir zwar in unseren Kontakten ausgebremst, aber dann, danach, wenn es endlich vorbei sein wird, wenn wahrscheinlich viele zu beklagen sein werden, die dem Virus zum Opfer gefallen sind, wenn ganze Wirtschaftszweige und Firmen und Betriebe und Geschäfte und Berufssparten ihre wirtschaftlichen Wunden lecken und das ganze Land, ja ganz Europa und die Welt versuchen wird, den Corona-Schrecken irgendwie hinter sich zu lassen und einigermaßen wieder zur Normalität zurückzukehren. Werden wir dann zur Stelle sein? Wir, die wir Hoffnung und Heilung kennen und erfahren haben und davon auch jetzt getragen sind, um diese Hoffnung und diese Heilung zu verbreiten? Trotz Aussetzung all unserer geliebten Kontakte und Beziehungen durch Corona, gibt es da etwas, worin dieser unheimliche Virus uns alle miteinander verbindet? Nämlich in der Erkenntnis unserer Ohnmacht. In der Erkenntnis, dass wir den Sinn dieser Pandemie nicht verstehen und dass wir diese Situation nicht im Griff haben, sondern sie uns. Das aber ist eine wunderbare Steilvorlage für Menschen, die bei Jesus Heilung und und gefunden haben und heil geworden sind, um zu fragen, wofür kann uns diese Krise die Augen öffnen? Und die Bibel bietet uns viele Antworten darauf, in der wir zur Gesundung geführt werden. Gesund werden von falschen Vorstellungen und Erwartungen, genauso wie von dem überheblichen Stolz, in dem wir glaubten, alles machen zu können. Lass uns eine Aussage hören aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 13, folgende Verse, wo es heißt: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wissen nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Diese Erkenntnis ist heilsam. Sie zeigt uns unsere Grenzen und führt uns gleichzeitig geradewegs hin zu dem, in dessen Abhängigkeit wir grenzenloses Leben empfangen. In einem Artikel schreibt Christoph Radl, theologischer Professor an der Freien Theologischen Hochschule Gießen: Eine Pandemie bringt eine andere Logik hervor als ein Terroranschlag. Nach einem Anschlag werden wir aufgefordert, zusammenzurücken, zusammenzuhalten. Bei einer Seuche ist das anders. Für Infizierte geht es in die Quarantäne oder auf die Isolierstation. Abstand ist angesagt. Küsse und Umarmungen werden zu Zeichen der Unvernunft. Und so wird es immer mehr um uns herum erst einmal still. Diese Stille kann tatsächlich unheimlich sein. Oder wir können ihr mit dem Smartphone in Reichweite auch gleich wieder entfliehen. Aber sollten wir das wirklich tun? Kann denn diese Stille nicht auch einen Gesundungsprozess in Gang setzen in uns? In der Stille vor Gott zu uns selbst finden? Uns vor ihm erkennen? Uns von ihm erkennen lassen, in der Stille Zeit finden, mit ihm zu reden, etwas, was uns in der ausgefüllten Alltagshektik unter normalen Umständen immer wieder zu kurz kommt, in der Stille den Reichtum seiner Liebe und unseres Wertes durch ihn wieder ganz neu schöpfen und nehmen und unser Herz damit auffüllen lassen. Dietrich Bonhoeffer, von den Nazis damals ermordet, schrieb einmal in einer Predigt: In einer von Termindruck und Beschleunigung geprägten Gesellschaft ist es schwer, zur Ruhe zu kommen. Doch wer sich dem Wort Gottes aussetzt, der wird erfrischt und gestärkt werden. Die Seele erfährt die Stille, die in der Liebe Gottes ruht. Da schweigen in ihr die Nöte und Sorgen. Unruhe und Hast, Lärm und Geschrei, Tränen und Angst. Sie ist stille geworden. Bei Gott, der hilft. Und damit sind wir wieder bei dem Gesundwerden, bei Jesus. In ihm ruhen, in ihm heil werden, werden wir den Mut haben, diesen Jesus als heilsamen Kontrapunkt allen anzubieten, die es doch erleben, wie das, was so sicher ist, auf einmal in sich zusammenfällt. Werden wir den Mut haben, von ihm als den Gesundmacher zu reden? Wir können gerade jetzt darüber nachdenken, wie wir das machen wollen, wem wir in dieser Weise begegnen und Mut machen können, wem wir den Trost unseres Gesundmachers Jesus Christus anbieten wollen, wie wir helfen und was wir denen geben können, die in dieser Krise vielleicht manchen Verlust hinnehmen mussten. Im Augenblick stehen wir zwar noch mittendrin und überall herrscht Berührungsangst. Aber diese Situation kann eine gute Überleitung sein, um auf die befreiende Begegnung mit Jesus hinzuweisen. Vor ein paar Tagen, da las ich eine beinahe lustige Meldung, nämlich das Coronavirus hat in Spanien auch Auswirkungen auf eines der bekanntesten Kirchenfeste des Jahres. Immer am ersten Freitag im März strömten viele tausend Gläubige zu einer Kirche im Zentrum Madrids, um dort den rechten Fuß einer Christusstatue zu küssen. Dadurch sollen Wünsche in Erfüllung gehen, glaubt man. In diesem Jahr aber hat der Erzbischof in Absprache mit den Gesundheitsbehörden ein Kussverbot für die Zehen des Cristo de Medinaceli erteilt, um die Ansteckungsgefahr mit dem Covid-19-Erreger einzudämmen. Die Figur dürfe vorerst weder mit den Lippen noch mit den Händen berührt werden. Ich musste richtig lachen, welch ein wie wohltuend dagegen, dass wir keine Christusstatuen oder irgendwelche anderen Krücken benötigen, um Jesus nahe zu sein, um bei ihm unseren Glauben zu stärken. Wie gut, dass wir jederzeit bei ihm willkommen sind und in seinen ausgebreiteten Armen Berührung und Zuflucht finden. Welch ein Friede, von ihm umarmt und gesegnet zu sein. Alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Das darf und soll unsere Erfahrung sein. Im Moment haben wir viel Zeit geschenkt bekommen. Zeit, um zu Jesus zu gehen, um ihn zu berühren, um zu ihm zu beten für diese Welt, wie auch für unsere Nachbarn. Und vielleicht, wenn wir das tun, vernehmen wir darin auch bald immer wieder klarer seine Stimme, dass nämlich ansteckende Gesundheit unsere Berufung ist. Ich möchte uns zum Abschluss noch den 30. Psalm lesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Ein Psalm Davids. Ich will dich preisen, Herr, denn du hast mich aus einem tiefen Abgrund heraufgezogen und meinen Feinden keinen Triumph über mich gegönnt. Herr, mein Gott, im Gebet schrie ich zu dir und du hast mich geheilt. Herr, du hast mich aus dem Totenreich zurückgeholt und mir das Leben wieder neu geschenkt. Vor dem sicheren Tod hast du mich bewahrt. Singt und musiziert für den Herrn alle, die ihr ihm die Treue haltet. Preist ihn, den ihr als den heiligen Gott kennt. Denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Als es mir gut ging, war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Herr, du warst sehr gnädig zu mir. Du gabst mir Schutz wie eine sichere Festung auf einem hohen Berg. Doch als du dich vor mir verbargst, da war ich ohne jeden Halt. In meiner Not schrie ich zu dir, ich rief zu dir um Hilfe. Willst du, dass mein Leben zu Ende geht und dass man mich zu Grabe trägt? Welchen Wert hätte das für dich? Kann ein zu Staub zerfallener Mensch dich preisen und deine Treue verkünden? Höre mich doch, Herr, und sei mir gnädig, Herr, sei mein Helfer. Ja, du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. So singe ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre. Nie werde ich schweigen. Herr, mein Gott, für immer und ewig will ich dich preisen. Amen.